Halleluja, welch eine Aussage, welch ein Bekenntnis, das wir hier treffen. Danke, dass wir sagen dürfen, dass du, Jesus, der lebendige Gott bist, dass du der Auferstandene, der Rettende, der Heilende und der Befreiende bist. Danke, dass du gekommen bist. Du bist das Wasser des Lebens, Herr. Du bist gekommen, um jeden Einzelnen zu erfrischen, der hier ist und der auch online dabei ist. Danke, danke für deine Gegenwart, Jesus. Wir beten dich an. Du bist Jesus, du bist Gott und du bist das Zentrum dieses Gottesdienstes. Amen. Amen. Hallo. Gemeinde Langenfeld, schön, dass du da bist. Schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir ja einfach die Gegenwart Gottes genießen dürfen und dass wir erleben dürfen, dass der lebendige Gott einen Plan hat und uns begegnet. Ich freue mich auch, dass du von zu Hause zugeschaltet hast und es ist einfach toll, dabei zu sein. Und ich bin sicher, dass Jesus auch zu Hause bei dir Großes tun wird. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann freuen wir uns ganz besonders und wir wünschen Ihnen und wünschen dir eine ganz starke Begegnung mit Jesus Christus. Über welches Tier predigst du heute, hat mich jemand gefragt. Für diejenigen, die in den letzten 3 Wochen vielleicht hier waren oder unsere Gottesdienste online verfolgt haben, die wissen, dass alle die Sprecher vor mir immer das Bild eines Tieres verwendet haben. Und ich erlöse euch heute von den Tieren. Aber ich schließe nahtlos an das Thema, was Bernhard Olpen beim letzten Mal gebracht hat. Bernhard Olpen hat darüber gesprochen, Psalm 103, wie großartig es ist, Gott zu loben und Gott zu danken. Und das ist das Thema, was ich heute habe. Und ich wusste gar nicht, dass Bernhard das in der letzten Woche sagen würde, aber ich wusste, dass Gott dieses Thema für heute hat. Und ich denke, er hat etwas zu sagen für dich und für mich damit. Und ich habe das Thema einfach mal genannt, ich bin so dankbar. Wir sind mitten in einer Serie dieses Jahr, die heißt Gottes Kraft und mein Bestes. Und da betrachten wir immer die beiden Seiten, was Gott Großartiges tut, wie übergroß seine Kraft ist, aber auch, was wir tun können und wo wir unser Bestes geben können. Und genau da ist ein Punkt, da können wir das nicht Gott überlassen, sondern das ist mal unser Part. Dankbar zu sein ist etwas, was deine und meine Aufgabe ist. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen darüber sprechen. Und jede Nation hat ja so ihre Stärken und ihre Schwächen. Und es gibt einen Witz, der sagt, der grausamste Ort auf der Welt ist dort, wo die Briten die Köche sind, die Franzosen die Mechaniker, die Schweizer die Liebhaber, die Deutschen für Humor und Dankbarkeit zuständig sind. Und organisiert wird alles von den Italienern. Wir sind nicht gerade bekannt für unsere positive Lebenseinstellung. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Uns geht es richtig gut. Und eigentlich, das denken auch viele Menschen, die aus fernen Ländern zu uns kommen, die denken, die Deutschen, die gehen den ganzen Tag jubelnd durch die Straße und sagen, ja, es geht mir so gut. Ich habe eine wunderbare Wohnung. Ich habe eine großartige Arbeit. Ich kann zum besten Arzt im Ort gehen. Und ich habe vielleicht noch super Kontakte, eine super Infrastruktur. Und im Grunde, wir als Christen, als Gemeinde müssen auch noch sagen, wir beten Gott an den ganzen Tag, weil es uns so gut geht. Ist das so? Siehst du das überall? Nein, ne? Was machen wir stattdessen? Wir motzen, ne? Ach, wir motzen. Wir lieben es zu kritisieren und zu motzen. Ja, da kann alles gut sein, aber da ist so eine kleine Sache und die fällt uns direkt ins Auge und die wird auch hervorgehoben. Die kleinsten Dinge reichen aus, damit wir uns so richtig aufregen können. Ich erlebe das oft im Urlaub. Du bist irgendwo ein schöner Urlaubsort, ein schönes Hotel, ein toller Strand, ein gutes Buffet und dann hörst du die Menschen links und rechts von dir.
Ja. Das Brot schmeckt nicht. Und die Marmelade ist auch nicht wie zu Hause.
Es kann 1000 tolle Sachen an diesem Urlaubsort geben. Schönes Wetter, einen tollen Strand, nette Urlaubsbekanntschaften und dies und das. Aber jeden Morgen ist das Thema, das Brot ist schon wieder so hart. Und da machen wir lieber Mecker, 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 als zu sagen, danke für das, was ich erleben darf. Und andere Kulturen, die sind da uns ein Stück voraus. Und zum Glück haben wir in dieser Gemeinde auch andere Nationen vertreten. Ich möchte das einmal sagen an dieser Stelle. Großartig. Großartig. Und ihr sagt uns dann schon mal, Mensch, ihr Deutschen, man könnte das auch anders machen. Vielleicht erinnert ihr euch so an Samuel Peterschmidt, der ist Franzose. Und er sagt immer, das Leben ist viel zu kurz, als dass man sich drüber aufregen kann. Man muss es ausnutzen und sich dran freuen an dem Leben. Das sind die Franzosen. Die möchten sich freuen am Leben und wir möchten lieber kritisieren. Ja, und da gibt es so ein paar Themen, die sind einfach immer wieder im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Es gibt kein schöneres Thema oder schlimmeres Thema als das Wetter. Und wir leben nun mal in einem Land, in dem wir Wetter haben. Ja, ich sprach neulich mit jemandem aus dem Iran, die zu uns gekommen sind und hier in dieser Gemeinde sind. Und die sagen wirklich, ja, in Deutschland, da ist das Wetter immer so anders. Ihr habt so ein vielfältiges Wetter. Und das scheint ja unser Problem zu sein. Mann, ist das wieder heiß heute. Ist ja nicht zum Aushalten. Und wenn es dann regnet, ach, ich muss weg, ich halte das nicht mehr aus, das ganze Wasser, was auf der Straße ist. Oder wenn es dann mal geschneit hat und die Kinder sich freuen, dann sehnst du dich danach, dass der Schnee endlich wieder aufhört und dass es wieder, ja, was weiß ich, regnet oder irgendwas anderes. Was auch sehr beliebt ist bei uns, ist das Thema Vergleichen. Wir vergleichen uns so gerne mit den Menschen, mit denen wir uns besser nicht vergleichen würden. Und dann gibt es natürlich auch immer was zu meckern. Oder wir vergleichen uns mit den Dingen, die wir nicht haben. Also ich besitze ein schönes Fahrrad. 21 Gänge, stell dir vor. Mein Nachbar hat ein Fahrrad mit einem kleinen Elektromotor drin und der ist immer viel schneller als ich. Tja, ärgere ich mich oder bin ich dankbar für mein Fahrrad mit 21 Gängen? Also sowas hatte ich als Kind nicht. Ja, da hatte mein Fahrrad einen Gang und da musste ich den Berg hoch und wie auch immer mit einem Gang. Und jetzt habe ich 21 Gänge. Oder du hast vielleicht ein Auto und dein Nachbar hat ein besseres Auto. Und dann? Es war ganz interessant. Ich war ja lange Zeit in einem Unternehmen beschäftigt und konnte einen Dienstwagen fahren. Und wir haben ja auch hier auf dem Parkplatz immer wieder mal verschiedene Dienstwagen, die man sich so als Normalbürger vielleicht nicht leisten kann. Und als ich dann den Beruf aufgegeben habe, haben wir uns entschieden, wir kaufen uns ein Fahrzeug, was relativ günstig ist, das unsere Kosten niedrig hält und an dem wir trotzdem Freude haben. Und wir haben uns einen Skoda gekauft. Und als ich mit dem Fahrzeug hier auf den Hof fuhr, sprach mich jemand an. Sagte, welch ein Abstieg. Oh oh, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, wir haben ein großartiges Auto, das wir uns leisten können, das genügend PS hat, dass es uns noch Freude macht, das super liegt, das Platz hat und wir haben uns gefreut wie Hulle und jemand steht da und sagt, welch ein Abstieg. Das ist die deutsche Mentalität. Anstatt einfach mal zu sagen, ich freue mich über das, was ich gerade jetzt habe. Jetzt habe ich diese Dinge. Und einfach mal Danke sagen, das können uns Deutschen vor allem die vormachen, die aus anderen Ländern kommen. Silas, und vielleicht hast du die Möglichkeit, das Video mal zu starten. Wir wollen ganz kurz mal hineinschauen, wie das geht mit dem Danke sagen.
Es ist an der Zeit, mal Danke zu sagen. Und weil Danke in einer Sprache nicht reicht, gibt es das Wort heute für euch in 100 Sprachen. Viel Spaß und Danke.
Tashakkur. Baie Danki.
Malim Lek.
Shukran.
Howdy.
Danke, Bill.
Merci vielmal.
Es riecht asko.
Donobat.
Chevala.
Merci, Zepsitschko.
Cesu de mare.
Salamat.
Bado.
Tsikumo.
Ich möchte Danke auf Chinesisch sagen und das heißt Xiexie.
Tak, skalduhao.
Danke.
Koga'a.
Lehanon.
So, thank you.
Dankon.
Alte.
Gidas.
Vinaka wakalevu.
Danke.
Merci.
Gif mache gif.
Wir sind jetzt bei 70.
Madlova.
Und ihr dürft gerne zu Hause weiterschauen.
Das
macht echt Spaß, wenn man 100 Mal Danke hört. Das verändert was in dir. Glaubst du das? 100 Mal Danke hören verändert sehr viel in deinem Leben. Und als Kirche haben wir einen Wert, den wir leben. Und dieser Wert ist begeistert leben. Wir sagen nicht, wir sind begeistert einfach so, weil wir ein Motivationstraining gemacht haben oder ein Buch gelesen haben, was sagt, so, jetzt sei mal begeistert und jetzt sag mal Danke und dann fühlst du dich besser. Gott begeistert uns. Da ist der Heilige Geist, der in unser Leben hineinkommt. Und dieser Heilige Geist hat eine Frucht, die ist Freude, Dankbarkeit. Sich freuen darüber, über die Dinge, die wir haben. Ich freue mich über den Herrn, sagt David. Meine Seele lobt und preist den lebendigen Gott. Am letzten Sonntag haben wir Psalm 103 gehört. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, soll seinen heiligen Namen preisen. Ja, das sind die Dinge, die Gott in uns macht. Und wir sind vom Leben mit Gott begeistert. Deshalb wollen wir begeistert leben als Gemeinde. Wir wollen die Kraft des Heiligen Geistes erleben. Und deshalb haben wir als Kirche und als Gläubige eine positive Einstellung zum Leben. Deshalb ist der Begriff Leben für uns so entscheidend, weil Jesus sagt, ich bin das Leben. Ich bin das lebendige Wasser. Und mein Leben ist jetzt schon über 50 Jahre alt. Und ich bin niemand, der sich Illusionen macht oder der irgendwo so über der Erde schwebt. Wer mich wirklich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr kritisch, sehr realistisch, sehr aufmerksam bin, analytisch bin in den Dingen, um die es geht. Und ich weiß, dass es im Leben viel zu viele Krankheiten gibt, dass es im Leben viel zu viele Katastrophen gibt, dass es viel zu viel Ungerechtigkeit gibt, dass es viel zu viele Dinge gibt, die menschliche Abgründe darstellen. Und die Nachrichten, die wir so hören, sind oft eher ein Grund zum Heulen als zum Danken. Aber ich darf dir eins sagen. Nach über 50 Jahren kann ich sagen, über alledem steht das Leben mit Jesus Christus. Über alledem steht das Leben mit dem lebendigen Gott. Und das begeistert mich. Und das begeistert uns als Gemeinde. Und deshalb bin ich von Gemeinde begeistert. Jemand hat mal gesagt, Gemeinde könnte so schön sein, wenn es die vielen Menschen nicht gäbe. Gemeinde ist eine Herausforderung. Und glaubt mir und glaubt uns als Leitung dieser Gemeinde, dass wir schon so manche schlaflose Nacht hinter uns haben, dass wir so manches Gebet und manches Gespräch hinter uns haben, dass wir gerungen haben um Dinge. Aber am Ende kommt wieder die Freude Gottes, kommt wieder der Mut, den der Heilige Geist macht. Und wir dürfen einfach dankbar sein, dass wir auch durch schwere Situationen gehen dürfen und dann erleben können, wie Gott uns zur Seite steht. Und das begeistert mich. Menschen begeistern mich. Hier sind so viele wunderbare Menschen in dieser Gemeinde, die sich einbringen, die auch vielleicht einfach nur da sind und durch ihre Gegenwart einfach so viel Gutes ausstrahlen. Menschen sind wunderbar und Jesus begeistert mich. Jesus ist das Beste, was mir je passieren konnte. Jesus ist das Großartigste, was mich am aller dankbarsten macht. Und ich möchte gerne einmal in eine Szene hineinblenden, wo es um Dankbarkeit geht. In eine Szene in der Bibel, wo wir etwas lernen können, wo ein Schlüssel drinsteckt. Und wenn du diesen Schlüssel heute mitnimmst, dann garantiere ich dir, dass dein Leben sich verändert. Die Dinge, die Jesus uns berichtet, sind immer lebensverändernd. Jesus ist niemals nur, dass er sowas da sagt und dann sich überlegt, ach ja, das habe ich damals gesagt und da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Meine Worte bleiben in Ewigkeit. Die Worte Jesu wirken Leben. Und wenn du leben willst, dann höre auf das, was Jesus sagt. Wir blenden einmal hinein in das Lukas-Evangelium im Neuen Testament, im 17. Kapitel. Und ich lese insgesamt die Verse 11 bis 18, aber mach das jetzt mal so ein bisschen abschnittsweise. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Hier sind Menschen, die Jesus anschreien. Jesus, hab Erbarmen mit uns. Die brüllen. Warum brüllen diese Leute so? Ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, was Aussatz bedeutet. Aussatz in der Bibel, das Aussatz ist eine Krankheit, die meistens mit der Haut beginnt und die dann in das Nervensystem hineingeht und dich völlig unempfindlich macht gegen Schmerzen, gegen Hitze, gegen Kälte, gegen Verletzungen. Und oft haben sich diese Menschen dann verletzt und diese Verletzungen nicht bemerkt. Und dann haben die sich entzündet, Infektionen sind hineingekommen und oft ganze Gliedmaßen faulen ab oder sterben ab. Und diese Menschen, die mussten Abstand halten. Wenn Jesus hier war, dann durften die da ganz, ganz hinten weit sein. Ganz weit weg von den Menschen. Und ich habe hier mal ein interessantes Gerät gefunden. Dieses Gerät mussten die Menschen bei sich tragen und dann immer dagegen klopfen. Und wenn du dieses Klopfen gehört hast, dann wusstest du, da kommt ein Aussätziger. Oder wer so ein Gerät nicht hatte, der musste immer brüllen, Aussatz, Aussatz, damit jeder sofort das Weite sucht. Damit jeder sofort wegrennt. Teilweise mussten sie ihre Kleidung lüften und das zur Schau stellen, damit Menschen Abstand halten konnten und sich nicht infizierten. Und deshalb haben die gebrüllt. Die konnten gar nicht zu Jesus, sondern die haben von Weitem gebrüllt, Jesus, hilf uns. Menschen, die Aussatz haben, sind ein Bild auf unser Leben. Der Aussatz in der Bibel ist immer ein Bild für das, was Menschen zerfrisst und was Menschen kaputt macht. Unser Aussatz ist nicht auf der Haut, unser Aussatz ist auf unserer Seele und auf unserem Geist. Das sind die Sachen, die vielleicht keiner kennt in deinem Leben. Für die Sachen, für die du dich schämst, für die du dich versteckst vor anderen. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht sind das Heimlichkeiten in deiner Ehe, in deiner Beziehung. Dinge, die niemand wissen darf. Vielleicht ist da auch ein Hass gegen dich selber oder gegen andere. Menschen tun sich schlimme Dinge an, weil sie sich selber hassen, weil sie ihren Körper hassen, weil sie nicht zufrieden sind mit dem, was in ihrem Leben ist. Da gibt es Neid und Eifersucht. Und das ist wie so ein Fraß, der bis tief in dein Herz hineingeht. Oder manchmal ist es vielleicht auch nur einfach Einsamkeit und Leere. Da ist niemand, mit dem du etwas teilen kannst, obwohl du viele Freunde hast. Und weißt du, was die Bibel dazu sagt? Die Bibel nennt das Zielverfehlung. All diese Dinge gehen am Ziel Gottes für dein und für mein Leben vorbei. Aussätzig sein geht am Leben, das Gott für dich und für mich hat, völlig vorbei. Und Zielverfehlung heißt in der Bibel schlicht und einfach wie, da gibt es ein einfaches Wort, was heute nicht mehr so modern ist, Sünde. Sünde bedeutet einfach am Ziel vorbeigeschossen zu haben, vorbeizugehen. Du lebst am Plan Gottes vorbei und Gott möchte diese Dinge nicht für dich. Möchte keine Heimlichkeiten, keine Eifersucht, kein Neid, keine Einsamkeit. Nicht, dass du dich hässlich fühlst oder Hass gegen andere hast, sondern er will dein Bestes. Um zu sündigen, musst du nicht erst morden. Zu sündigen reicht, am Ziel Gottes vorbeizuleben. Und das ist nun die Situation. Das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Sie riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus, was macht er? Jesus ist so ein großartiger. Jesus sah sie an und er sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Wieso brüllt Jesus nicht? Jesus hätte ja auch sagen können, die brüllen: Jesus! Und er sagt: Ja, was wollt ihr? Jesus wusste, dass die aussätzig sind. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich nicht für den Aussatz dieser Leute geschämt. Er war sich nicht zu schade, zu ihnen hinzugehen, sondern er ging zu den Aussätzigen hin. Ich glaube, dass die Menschenmenge ihn beäugt hat, dass die Menschenmenge ganz kritisch geguckt hat. Was macht dieser Jesus jetzt? Wieso geht er zu diesen Leuten? Niemand darf sich ihnen nähern und sie dürfen sich niemandem nähern. Du wurdest gesteinigt, du wurdest verbrannt anschließend, wenn du dich der Menschenmenge genähert hast, weil die Menschen Angst hatten, davor auch diesen Aussatz zu bekommen. Jesus ist nicht schockiert vor deinem und vor meinem Aussatz. Jesus ist dafür gekommen. Jesus weiß eh schon, was in deinem Leben schiefläuft. Jesus weiß, was in meinem Leben schiefläuft. Das muss ich ihm nicht erst sagen. Er schaut tief in mein Herz und in unser Leben hinein. Und das Schöne ist, Jesus kommt zu dir. Jesus kommt zu mir. Das ist das große Bild, das Gott uns gibt. Jesus ist als Mensch gekommen an dieses Kreuz zu uns. Und er hat diesen Aussatz getragen. Er schaut dich an und sagt: Was kann ich für dich tun? Was soll ich für dich tun? Das ist der Weg Gottes mit uns. Jesus kommt und er möchte dich und mich heilen. Geht und zeigt euch den Priestern. Nun ja, ich habe gerade gesagt, wenn du dich den Menschen näherst und du hast diesen Aussatz, dann bedeutete das Tod für dich. 10 Aussätzige, heute würde man sagen 10 Kugeln, ne, und dann ab ins Krematorium. So war das damals. Geht und zeigt euch den Priestern. Das war eigentlich der sichere Tod für sie. Sie brauchten Glauben. Irgendetwas hat Jesus ausgelöst in ihnen, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Und dann auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Wir haben so verschiedene Formen, wie wir geheilt werden können. Die beste Form ist immer, die wir so lieben, ist, wenn Jesus die Hände auf die Menschen legte und dann sprang der Lahme auf und alle haben sofort gesehen, was Gott getan hat. Und das ist das, was wir hier auch immer wieder erleben. Wenn du zu einem Gebetsteam gehst, ich höre das immer wieder, dass Menschen sagen: Ich war am Sonntag hier im Gottesdienst, ich habe mit mir beten lassen und auf dem Weg nach Hause schon oder sofort habe ich gemerkt, dass Gott in meinem Leben was getan hat. Ich bin geheilt worden. Es gibt diese ganz schnellen Heilungen, die Gott uns gibt und die lassen uns jubeln und wir sagen: Wunderbar. Dann gibt es natürlich die andere Form der Heilung. Das ist so ein bisschen das, was die Männer hier erlebten. Du betest, du begegnest Jesus und nichts passiert erstmal. Du gehst nach Hause, legst dich vielleicht ins Bett. Und dann wird es ein bisschen besser. Und dann wird es noch ein bisschen besser, ein kleines bisschen besser. So Stück für Stück. Wir sind so auf einer Reise, auf die Jesus uns geschickt hat. Und schade ist oft, dass wir dann vergessen, wenn wir am Ziel ankommen, dass wir vor längerer Zeit einmal gebetet haben und gesagt haben, Herr, hilf mir bei meinem Aussatz, hilf mir bei meiner Krankheit, hilf mir bei meinen Nöten. Meine Frau Christine, die hatte über Jahrzehnte Herpes. Und wir haben viel dafür gebetet. Und eines Tages sagte sie zu mir, ich bete nicht mehr. Gott tut doch eh nichts. Und ich habe gesagt, ich bete einfach für dich weiter. Das ist gut, wenn wir füreinander beten, das sagt die Bibel. Wenn wir nicht mehr können, kann vielleicht jemand anders für mich oder für dich beten. Und eines Tages sagte sie zu mir, du hör mal, ich habe gar keine Herpes mehr. Schon lange nicht mehr. Ich habe den ganzen Sommer, sonst im Sommer war das immer ganz extrem, ich habe den ganzen Sommer hinter mir und da ist nichts mehr. So lange gebetet, kommt vielleicht dann der Moment, um zu sagen, Gott, danke, dass du eingegriffen hast. Danke, dass du, auch wenn es lange gedauert hast, dein Werk an mir getan hast. Manchmal macht es Gott ganz anders, als wir uns das denken. Und manchmal ist es auch so, dann beten wir und Gott hat wieder andere Pläne. Es läuft nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Wenn wir weiterlesen, dann heißt es in Lukas 17, Abvers 15, einer von ihnen kam zurück und als er sah, dass er geheilt war, er pries Gott mit lauter Stimme. Ich bin geheilt. Ja, der Aussatz ist weg. Und er konnte überall hin. Der musste zuerst zu den Priestern. Die Priester haben dann gesagt, jawohl, du bist geheilt. Und dann konnte er wieder unters Volk. Und er warf sich vor Jesu Füßen nieder und er dankte ihm. Gibt es hier jemand in unserer Mitte, der gut in Mathe ist? Gib mal deine Hand. Ist keine Schande, wenn man gut in Mathe ist. Das ist super. Kommt man gut durchs Leben. Also, wir können ja mal gemeinsam rechnen. Wie viele hat Jesus geheilt? 10, gut. Also da waren 10 Leute, die hat Jesus geheilt. Wie viele kamen zurück? 1. Wie viel Prozent sind das? 10%. Ist das viel? Nee, ne? Sag mal, was denkst du jetzt über die anderen 9? Haben die keine Erziehung genossen? Sagt man nicht Danke? Wie sagt man, sagen wir zu Kindern? Ne? Danke. Was denkst du über die 9? Also ich kann dir sagen, was ich denke. Ich habe gedacht, das ist ein undankbares Volk. Das sind Menschen, die haben so die Gnade Gottes erlebt. Die mussten wahrscheinlich ihr ganzes Leben außerhalb leben. Ich weiß nicht, ob du mal in so einem Lager warst, wo Menschen außerhalb leben. Der Rainer und ich, wir waren mal in Tadschikistan und da lebten Asylanten und die durften nicht in der Stadt wohnen. Die mussten am Rande der Stadt im Schlamm wohnen. Die hatten ihr Haus dort im Schlamm. Und so war es mit denen auch. Die mussten draußen wohnen. Und wenn du dein Leben lang draußen gewohnt hast und auf einmal bist du Teil wieder der Gesellschaft, du bist wieder mittendrin, dann ist das doch ein Grund zur Dankbarkeit. Dann sagen wir, Mensch, sind die undankbar. Jesus stellt auch die Frage, was ist eigentlich mit den anderen? Jesus sagte, sind nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Und dann sagte er zu diesem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Den letzten Satz verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Wie viele sind gesund geworden? 10. Und wieso sagt er nur zu einem, dein Glaube hat dich gerettet? Dein Glaube hat dir geholfen? Die anderen sind doch auch gesund geworden. Ich glaube, dass Jesus hier einen anderen Glauben meint. Ein Glaube, der tiefer geht. Ein Glaube, der nicht nur dahin geht, Problem da, Problem weg, hurra. Sondern ein Glaube, der unabhängig ist von den Umständen. Ein Glaube, der tief drin sitzt. Und da sehen wir einfach so verschiedene Mentalitäten, die die Menschen haben. Wir können zu Gott gehen in dieser Bettlermentalität und dann immer sagen, Gott, du weißt, was ich brauche. Und wenn du mir das nicht gibst, dann liebst du mich nicht. Und ach, all diesen ganzen Mist, den wir Gott schon mal so erzählen. Und dann tut Gott was. Und dann sehen wir jetzt, vielleicht in 10% der Fälle, sagen wir Gott mal Danke. Um was es geht, ist etwas anderes. Nicht bloß Danke zu sagen, sondern Jesus spricht davon, du bleibst bei ihm. Egal, ob es dir gut geht oder ob es dir nicht gut geht. Egal, ob er dir sofort hilft oder ob er dir nicht sofort hilft. Egal, ob du direkt siehst, was Gott in deinem Leben tun möchte oder was nicht. Und dein Glaube hilft dir, eine andere Position einzunehmen, nämlich eine Position Gottes. Die Position Gottes einzunehmen ist wichtig, wenn du dankbar sein möchtest. Unabhängig von deinen Umständen, egal ob du krank bist oder ob du gesund bist, egal ob es dir gut geht oder nicht gut geht, Dankbarkeit ist eine Haltung. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist nicht irgendein Gefühl, was von dir ausgeht. Und ich möchte mal ganz praktisch werden und darf dazu auch den Stefan nach vorne bitten. Weißt du, es gibt Menschen, denen geht es körperlich nicht so gut wie mir oder wie dir. Einer davon ist Stefan. Und Stefan hat eben gefragt, darf ich was erzählen? Und ich habe das mit Stefan nicht ausgemacht. Und ich habe gedacht, der kann das hier sehen in meinen Unterlagen, da steht sein Name. Ich glaube, dass Gott das so geführt hat. Dass hier jemand steht, der mehr Grund zum Klagen hätte. Aber hört ihm mal zu.
Ja, also Michael hat mich eben gebeten, hier besonders fröhlich zu sein heute Morgen. Michael, tut mir leid, das funktioniert nicht, weil ich kann im Moment nicht fröhlicher sein, als ich bin. So bekloppt das klingt, wer das mitgekriegt hat oder für die, die es noch nicht wissen, ich habe jetzt seit fast 4 Jahren Krebs. Vor 4 Jahren wurde bei mir im Oktober 2013 Prostatakrebs diagnostiziert, mir wurde die Prostata entfernt. Im Dezember bekam ich die ersten Knochenmetastasen. Mittlerweile waren es in summa summarum 17 Stück, davon 15 gleichzeitig. Das ist der Stand letztes Jahr. Wer sich daran erinnert, Heiligabend habe ich gepredigt, da habe ich hier ziemlich gehumpelt auf der Bühne, ein bisschen mehr als jetzt. Im März habe ich gepredigt, da hat man mir hier auf die Bühne geholfen. Dort habe ich im Sitzen gepredigt, weil ich nicht stehen konnte. Und wir hatten gedacht, das wäre der Ischias. Und dann haben wir im März eine Untersuchung gemacht, eine MRT-Untersuchung. Und dabei wurde festgestellt, dass es überhaupt nicht der Ischias ist, sondern dass ich eine Metastase im Spinalkanal habe, die 0,5 cm in den Spinalkanal eingewachsen war und die zu diesen Lähmungen führte. Ich habe dann den meiner Meinung nach weltbesten Neurochirurgen bekommen. Das ist ein unheimlicher Grund für mich, dankbar zu sein. Ich bin mittwochs nachmittags, so gegen 5, haben die Diagnose gestellt. Donnerstags nachmittags habe ich mit dem Richard, diesem Neurochirurgen, gesprochen. Freitagmorgen habe ich bei ihm am OP-Tisch gelegen. Die OP war wunderbar gut gelaufen. Ich konnte Samstagmorgen schon aufstehen. Das war echt toll, ein tolles Gefühl, ja. Und nachmittags bekam ich auf einmal wahnsinnige Schmerzen im Beckenbereich. Ich konnte meine Beine plötzlich nicht mehr bewegen und war querschnittsgelähmt. Ich bin sofort wieder in den OP reingekommen. Ich hatte eine Nachblutung. Das ganze Blut war in den Spinalkanal gelaufen, drückte auf die Nerven, führte zu dieser Lähmung. Seitdem habe ich so etwas Probleme mit dem Gehen. Meine Füße kribbeln noch. Ich habe insgesamt 8 Wochen im Krankenhaus gelegen. Und was für mich so faszinierend war, war einfach, dass ich einfach spüren konnte, dass Jesus da ist. Ja, ich habe eine Prophetie, dass ich geheilt werde und ich glaube ganz fest daran, dass es so sein wird. Aber das ist nicht das, was mich aufrechterhält, sondern einfach zu spüren, dass Jesus jeden Tag da ist, in jeder Situation. Am Ende dieses Krankenhausaufenthaltes sagt eine Schwester zu mir, Herr Bruder, man spricht über Sie im Schwesternzimmer. Ja, ich sage, was denn? Ja, also so wie der Herr Bruder, so fröhlich, das kann man nur sein, wenn man so einen Glauben hat. Und ich habe zu dieser Schwester und auch schon zu vielen anderen gesagt, es ist ganz wichtig, dass du glaubst. Es ist auch ganz wichtig, dass du glaubst, dass du gesund wirst, wenn du krank bist. Aber das reicht nicht aus. Wichtig ist und entscheidend ist, an wen du glaubst. Ja, und ich glaube an Jesus Christus, den lebendigen Herrn, der damals diese 10 Aussätzigen geheilt hat und der alle Macht und alle Kraft hat, mich heute hier zu heilen, auf dieser Stelle. Ja, und auch wenn ihr jetzt seht, dass ich vielleicht noch nicht ganz geheilt bin, aber ich bin einfach wahnsinnig dankbar. Ja, ich bin dankbar für diesen hervorragenden Neurochirurgen, den ich hatte. Ich bin unheimlich dankbar für einen hervorragenden Physiotherapeuten, der mich betreut. Ja, Albrecht, an der Stelle auch ganz herzlichen Dank an dich. Du hast einfach gesegnete Hände. Und das ist etwas, wisst ihr, wenn ihr hinschaut, wo Gott seine Fußabdrücke, wo Jesus seine Fußabdrücke in eurem Leben hinterlässt, dann habt ihr allen Grund, jeden Tag dankbar zu sein. Ja, und ich freue mich, wenn mir Menschen sagen, Stefan, das ist erstaunlich, das ist nicht normal, dass du nach dieser Art der Verletzung schon so weit bist, dass du solche Kräfte hast, dass du so gut gehen kannst. Ja, ich kann wieder Auto fahren, ich kann so viele Dinge, die ich zwischendurch nicht konnte, ich kann wieder in die Hocke gehen. Ja, ihr alle, die ihr gesund seid, ihr wisst nicht, was das bedeutet, diese ganz einfachen Dinge zu können. Und es ist ein unheimlicher Grund, dankbar zu sein. Dankbar, wenn man gesund ist, ja, sich einem das immer wieder bewusst machen, aber eben auch dankbar zu sein in der Krankheit. Und wenn es wirklich so, wie Michael sagt, eben nicht von jetzt auf gleich durch ein Wunder passiert. Gott ist am Werk in meinem Leben. Und am Ende wird stehen, Stefan, du bist geheilt. Und bis dahin, ich weiß nicht, wie lang der Weg bis dahin noch ist, aber ich werde nicht aufhören, Jesus dafür zu danken, dass er mich jeden Tag neu trägt, dass ich seine Liebe spüre. Ja, dass es nicht nur eben diese Prophetie ist, Stefan, du wirst gesund, ja, und ich müsste eigentlich jeden Tag griesgrämig sein und Gott sagen, ja, warum hast du noch nichts getan? Du hast es doch versprochen, was ist denn jetzt? Sondern, dass er mir wirklich jeden Tag diese Freude schenkt, jeden Tag zu leben, jeden Tag Dinge, ja, neu zu erleben, weiterzukommen und jeden Tag seine große tragende Kraft zu spüren. Und das ist etwas, was ich euch einfach sagen möchte und euch wünsche, dass ihr das in eurem Leben spürt, weil das macht wirklich fröhlich, ja, und da brauche ich hier auch kein fröhliches Gesicht aufsetzen. Das kann ich leider nicht, ich bin so ein schlechter Schauspieler, sondern diese Freude ist wirklich ehrlich und ernst und ja, ganz unabhängig eigentlich von dem, was ich habe. Und ich kann nur sagen, Jesus ist einfach großartig.
Amen.
Ich glaube, dass Stefan das viel besser ausdrücken konnte mit der Dankbarkeit, als ich das gekonnt hätte. Und das war genau so in dem Moment auch, wo er dort lag, dass er dankbar war für das, was da ist und nicht für das, was fehlt. Und das ist das Geheimnis von Dankbarkeit. Gott zu danken für das, was da ist, was ich habe, was mir geschenkt wurde. Und Stefan ist das ewige Leben geschenkt. Er wird immer und in Ewigkeit auch in der Gegenwart Gottes rumhüpfen und springen und sich freuen. Das ist einfach etwas, was Gott uns zugesagt hat. Und ich bin einfach so dankbar für solche Menschen, die uns Mut machen. Und die machen es etwas anders als Adam und Eva. Ich will diesen einen Bibelvers mal überspringen und hier sehen wir im Alten Testament auf den ersten Seiten der Bibel schafft Gott auch den Wald. Er schafft die Bäume. Und er sagte, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von einem einzigen nicht. Wie sagte meine Tochter mir diese Woche noch, Kinder wollen immer das, was verboten ist. Und so wollten Adam und Eva das auch. Und vielleicht ist das bei dir auch so. Gott hat dir so viel gegeben. Aber da ist vielleicht im Moment keine Gesundheit oder da sind so viele Dinge, wo du denkst, naja, das hätte ich noch gerne und das hätte ich noch gerne. Zähl doch mal auf, schau mal auf die Bäume, die da sind, die Gott dir gegeben hat. Also alleine in Deutschland gibt es, glaube ich, fast 700 Baumarten. Und weltweit werden es wahrscheinlich über 1000 sein. Und davon gab es dann mehrere. Da waren so viele Bäume. Also waren mehr als genug. Aber sie wollten diesen einen Baum. Und manchmal ist das auch in unserem Leben so. Und ich möchte das auch nochmal praktisch machen, nicht nur am Leben von Stefan, sondern auch im Leben von uns. Das kam mir so in der Vorbereitung. Ich dachte, das ist ein gutes Beispiel. Vor knapp 30 Jahren habe ich Christine geheiratet. Und ich bin Gott so dankbar bis heute für so eine wunderbare Frau. Und wir haben viele Patenkinder, Neffen, Nichten, die bei uns waren, die mit uns manchmal ganze Wochen verbracht haben zu Hause. Und dann wollten wir selber Kinder. Und du weißt vielleicht auch, wie das so ist in der Gemeinde. Dann wirst du gefragt, wann seid ihr denn soweit? Wie läuft denn das bei euch? Wollt ihr keine Kinder oder könnt ihr nicht? Das sind alles so Sprüche, die man sich am besten verkneift. Das muss ich einfach mal hier sagen. Die kommen gar nicht gut. Wir müssen dem anderen nicht nachhelfen. Und dann haben wir festgestellt, da kommt kein Kind. Die Frage ist ja, was tust du in der Situation? Das macht traurig. Das weckt Sehnsucht. Da ist dieser Blick auf diesen einen Baum, den wir so gerne hätten. Dieses eine Kind. Und so schnell kommt das vielleicht über die Lippen zu sagen, Gott, wenn du uns lieben würdest, dann. Und dann vergingen 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, kein Kind. Und ich darf dir eins sagen, in dieser ganzen Zeit ging es uns wie Stefan. Wir waren dankbar. Dankbar für die geistlichen Kinder, dankbar für die Dinge, die Gott durch uns tun konnte, auch als Ehepaar, wo wir nicht Familie waren, sondern nur eben Ehepaar. Und wir haben ein erfülltes und ein dankbares Leben gehabt und nicht diese, weißt du, wir haben uns nicht als Opfer gefühlt, als Mensch mit Defizit, sondern als Gesegnete Gottes, die nicht alles haben, aber die trotzdem gesegnet sind. Und dann, im 16. Jahr, wurde Christine auf einmal schwanger. Und ihr glaubt, dass wir dankbar sind. Diese Dankbarkeit zu haben, mit Kind oder ohne Kind, das ist das Geschenk Gottes. Wir waren damals dankbar und wir sind jetzt dankbar. Der Hiob hat gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist eine Einstellung. Das hat überhaupt nichts mit Umständen zu tun, sondern mit deiner Einstellung. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, um den es geht. Wofür kannst du dankbar sein? Und was ist dein Punkt, der dir fehlt? Vielleicht fehlt dir dein Job. Vielleicht fehlt dir ein Partner in deinem Leben. Vielleicht streckst du dich nach geistlichen Gaben aus und sagst, oh Gott, die anderen haben das und ich nicht. Irgendetwas fehlt vielleicht in deinem Leben. Lass die nicht zu 100% werden, sondern mach es zu deiner Lebensentscheidung, dankbar zu sein. Und Paulus sagt, ich habe es gelernt. In Philipper 4, Vers 11. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und das ist das Geheimnis, das Gott dir und mir schenken möchte. Dass du es lernst. Wir können das lernen, dankbar zu sein. Wir können es lernen, im Überfluss zu leben und dankbar zu sein. Und wir können es lernen, im Mangel zu leben und auch dankbar zu sein. Ein dickes Firmenauto zu fahren und dich darüber zu freuen oder ein anderes Auto zu fahren und dich genauso zu freuen. Das ist ein Geheimnis, das uns so fröhlich macht und so viel Kraft gibt. Da musst du nicht nach außen hin immer strahlen, sondern Dankbarkeit spürt man. Wenn ich von Stefan weggegangen bin, dann habe ich nicht empfunden, dass da jetzt ein jammernder, klagender Mensch ist, sondern jemand, der in der Tiefe seines Herzens Dankbarkeit ausstrahlt, auch wenn die Dinge nicht gut laufen. Und er sagt manchmal, körperlich geht's mir beschissen. Ja, so ist die Faktenlage. Aber die innere Lage, die Lage deiner Seele, kann dankbar sein. Und deshalb danke ich Gott für den Wecker, der morgens klingelt. Denn das bedeutet, dass ein neuer Tag auf mich wartet. Dass Gott einen neuen Tag schenkt. Ich danke für die Steuern, die ich zahlen darf. Denn das bedeutet, ich habe Arbeit und ich habe Einkommen. Ich danke Gott für den Zehnten, den ich geben kann. Denn damit kann ich Gott etwas zurückgeben. Ich danke Gott für den vollen Kühlschrank, den ich habe, der manchmal zu voll ist. Das bedeutet, ich habe mehr, als ich an einem Tag essen kann. Und das ist mehr, als viele Menschen auf dieser Welt haben. Und ich bin auch dankbar für das, was wir in der Gemeinde erleben. auch wenn manches nicht gut läuft, wenn manches noch verbessert werden muss, wenn manche Dinge einfach auch nicht sich so entwickelt haben, wie wir es wollen. Aber wir dürfen Salz und Licht sein. Wir dürfen Menschen anziehen. Wir dürfen Menschen sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt. Und deshalb, lass Dankbarkeit nicht aus einem Gefühl herauskommen, sondern aus deiner Entscheidung. Psalm 116. Wie kann ich dem Herrn jemals danken für alles Gute, was er an mir getan hat? Wie kann ich dem Herrn jemals danken? Und er sagt, ich will dir Dank, Opfer darbringen. Manchmal ist das Danke, tut das Danke weh. Und ich möchte uns helfen, ein Stück in dieser Dankbarkeit zu wachsen. Manuel, vielleicht magst du ans Piano kommen. Und während Manuel jetzt spielt, zähl doch einfach mal 10 Dinge auf in deinem Leben, so für dich, die gut sind. Lass uns diese paar Sekunden nehmen, um mal 10 Dinge aufzuzählen, die wirklich richtig gut sind. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Nimm diesen Vers nicht aus dem Kontext. Sag immer, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, wenn wir die Luther-Übersetzung nehmen. Das ist dieser Vers. Und dann wenden wir das auf alles Mögliche an. Der Kontext ist, in diesem Kontext hier, Gott macht es dir und mir möglich, in jeder Lage dankbar zu sein. Durch Jesus. Und Jesus ist es, der dein Leben reich macht. Und ich möchte dir eine Hausaufgabe mitgeben. Fang jeden Morgen an, erstmal 10 Dinge aufzuzählen, für die du dankbar bist. Und dann kannst du meckern und klagen. Du wirst merken, das klappt gar nicht mehr so gut mit dem Meckern und mit dem Klagen, weil wir Dinge aufzählen. Mach das zu deinem Tagesprogramm. Und ich möchte dir noch einen Rat geben. Besuche eine Kleingruppe. Wir werden auch nach den Ferien weitere Kleingruppen starten. Das ist unser tiefer Wunsch, weil das der Ort ist, wo wir dankbar sein können, wo wir Gutes reden können, wo wir einander ermutigen können. Und einen Ort der guten Worte, zu einem Ort der guten Worte machen können. Dank Gott in jeder Lage. Und ich möchte dafür beten. Und vielleicht möchtest du das so innerlich auch mitbeten jetzt und sagen, ja, ich möchte Gott dankbar sein. Ich habe allen Grund, dankbar zu sein, auch wenn da schwerwiegende Lücken sind, wenn da Defizite sind. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dankbar zu sein. Und dein Wort sagt, ich kann das durch dich. Und ich bitte dich für jeden hier, der das auch zu seinem Gebet machen möchte, dankbar zu sein für das, was du gibst, für das, was du gegeben hast und für das, was uns noch bevorsteht. Herr Jesus, dir allein gebührt alle Ehre, dir gebührt aller Ruhm. Und wir wollen uns freuen in dir, dem allmächtigen Gott. Ich danke dir auch für die, die heute das erste Mal hier sind und die eine Sehnsucht in ihrem Herzen verspüren, dir näher zu kommen. Zeig dich ihnen. Lass sie diesen Schritt gehen, oh Gott, diese Entscheidung treffen, Ja zu sagen zu dir. In Jesu Namen. Amen.